Herr Müller, gibt es einen Machtwahn der Eliten oder was hat Sie dazu gebracht oder verführt, diesen Titel zu wählen? Vielleicht auch Ihre Erkenntnis und Ihr Wissen als Experte in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit, dass man, um im Buchmarkt nicht unterzugehen, einen knalligen Titel braucht.
Das war es nicht alleine. Natürlich versucht jeder Verlag, einen knalligen Titel zu finden. Wobei bei meinem Buch der Untertitel noch knalliger ist. Wie eine mittelmäßige Führungselite uns zugrunde richtet, das merke ich, wenn ich Buchlesungen halte und diesen Untertitel nenne, dann geht ein Raunen durch das Publikum. Nicht, weil die Leute protestieren, sondern weil das ihrem Empfinden entspricht. Und das will ich gleich mal sagen, wenn man ein solches Buch schreibt und ein Exposé dafür macht, dann ist es ja praktisch konzipiert. Und das Exposé für dieses Buch habe ich am 15.08.2005 abgegeben beim Verlag. Und dann bippert man natürlich als Autor immer so ein bisschen bei so einem aktuellen Buch, dass es unaktuell werden könnte. Und als politischer Mensch würde ich mich sogar freuen, es würde unaktuell. Als Autor natürlich nicht. Und ich muss sagen, leider ist dieses Buch überhaupt nicht unaktuell geworden. Gerade im Anfang März habe ich wieder einen wunderbaren Beweis bekommen. Da hat sich der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft, ein Professor Michael Hüter, öffentlich zu der Verabschiedung der Erhöhung des Renteneintrittsalters durch den Deutschen Bundestag geäußert und er hat gesagt, jetzt im Sinne nach, nicht wörtlich, das Entscheidende dieser Entscheidung für die Investoren ist, dass sie daran sehen können, dass es wir in Deutschland schaffen, auch Entscheidungen gegen die Wünsche der Mehrheit zu treffen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Da tritt einer öffentlich auf und freut sich darüber, dass der Bundestag fähig war, eine Entscheidung zu treffen gegen die Interessen und die Wünsche der Mehrheit. Und wenn da Machtwahn übertrieben ist, dann weiß ich nicht, was normal ist.
Wobei man sagen muss, dass nicht unbedingt Mehrheitsentscheidungen immer die richtigen sind, also Minderheitsentscheidungen durchaus.
Das ist ja richtig, das weiß ich auch. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren nur Entscheidungen gegen die Wünsche des Volkes. Das ist übrigens auch der Grund, warum das andere Buch die Reformlüge heißt, weil wir heute es mit Reformen zu tun haben, die den guten Klang des deutschen Wortes Reform, ein deutsches ist es nicht, ein Fremdwort, aber es ist ja lange in Deutschland gebraucht, der gute Klang dieses Wortes ist total auf den Kopf gestellt und wird missbraucht. Der gute Klang war der, Reformen waren immer Veränderungen zugunsten der Mehrheit der Menschen und häufig auch zugunsten der Schwächeren in dieser Gesellschaft. Und das, was wir heute erleben, etwa Hartz Römisch IV oder die Befreiung der Heuschrecken von der Besteuerung ihrer Gewinne oder die Streichung der Vermögenssteuer, das sind alles Reformen zu Lasten der Mehrheit der Menschen. Oder ich könnte noch sagen, die Einführung der Studiengebühren, das sind ja auch Reformen, die die Mehrheit der jungen Menschen negativ betreffen. Und man nennt es dennoch Reformen, das ist eine glatte Lüge. Und so könnte man ein Beispiel dieser 40 Beispiele, die ich bringe, nacheinander bringen. Es geht immer gegen die Mehrheit und das ist der Wandel. Das andere, da haben Sie völlig recht, ich sehe auch ein, dass man manche Entscheidungen treffen muss, die vorher noch keine Mehrheit haben.
Sie sagten, wenn Sie von der mittelmäßigen Führungselite sprechen, dann geht ein Raunen durchs Publikum. Warum halten Sie diesen Begriff der mittelmäßigen Elite für gerechtfertigt?
Sie haben ja gesagt, dass ich Nationalökonom bin. Das ist eine wichtige Basis dieses meines Urteils. Und ich halte es für gerechtfertigt, weil ich eben erlebe, zum Beispiel, ich mache es ja an mehreren Beispielen fest und mit mehreren Belegen, zum Beispiel, dass diese heutige Elite nicht mehr fähig ist zu einer guten, optimierenden Makropolitik. Sie sind unfähig, eine aktive Konjunkturpolitik zu betreiben. Da will ich mal gleich zurückgehen in meine eigene Arbeitsvergangenheit. Ich bin als Wissenschaftler in München von der Uni gegangen und nicht jetzt vom Uni, sondern als Assistent war ich da tätig 1968 und bin dem Ruf Karl Schillers nach Bonn gefolgt, um dort sein Redenschreiber zu werden. Das war auch in einer großen Koalition und wir hatten auch eine Wirtschaftskrise, die 1966, 67 vor allem tobte. Nicht so wie heute, Das war lange nicht so hohe Arbeitslosigkeit, aber wir hatten ein Minus vor der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Und dann hat man damals eine wirklich optimale Globalsteuerung gemacht oder Makropolitik. Und in Kooperation zwischen Strauß CSU und Schiller SPD und mit dem Bundeskanzler Kiesinger und dem Außenminister Brandt und Vizekanzler ist es innerhalb von 2 Jahren gelungen, diese Krise zu überwinden. Heute sind diese Leute, die an der Spitze sind, unfähig zu einer solchen Makropolitik. Da regt sich ein bisschen was an der Konjunktur und schon werden 3% Mehrwertsteuer drauf gedrückt. Völlig absurderweise, denn diese 3% Mehrwertsteuer bedeuten, dass ja der Konsum, der ohnehin eine große Schwächen hat, dass der noch weiter geschwächt wird, dass die Einzelhändler darunter leiden, dass die Kneipen darunter leiden. Und wenn Sie jetzt mal gucken, heute behauptet, wir hätten einen Boom und so weiter und so fort, da sehen Sie wieder, dass diese Eliten sich nur nach den eigenen Kreisen richten. Das sind die großen Industrien der Exportwirtschaft. Die kümmern sich überhaupt nicht darum, was das Gewerbe, was für die den Binnenmarkt arbeitet, wie es dem geht, das interessiert überhaupt nicht. Und deshalb sage ich auch, das Mittelmaß ist auch dadurch gekennzeichnet, dass die keine Ahnung mehr davon haben, was im Lande abgeht.
Wo gibt es dann keine mittelmäßigen Eliten oder anders gesagt, gibt es erstklassige Eliten, die nur nicht zum Zuge kommen?
Ob es die bei uns noch gibt, weiß ich nicht. Ich kann nur feststellen, dass es halt, dass die, die das Sagen haben, die öffentliche Meinung bei uns heute machen, dass die im Wesentlichen nicht über besondere Qualifikationen verfügen. Und ich habe das jetzt nur an einem Beispiel bisher belegt. Ich kann da weitergehen. Jetzt erscheint in diesen Tagen ein Buch von Utz Klaassen, das ist einer der Jungunternehmerstars, der Chef von NBW, der badischen, ehemaligen badischen Badenwerke und jetzt heißt eben Energieversorgung Baden-Württemberg. Und der hat ein Buch geschrieben und in der Bild-Zeitung erscheint das. Wenn Sie das lesen, dann begreifen Sie die Welt nicht mehr. Da wird zum Beispiel behauptet, wir leben über unsere Verhältnisse. Oder wir arbeiten viel zu kurz. Wir dürfen uns nicht so viel Freizeit gewinnen. Da frage ich mich, wo dieser Mann lebt. Wir haben 5 Millionen oder mehr arbeitslose Menschen, die würden gerne arbeiten. Wir haben nicht das Problem, dass die Leute zu wenig arbeiten. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern wir leben unter unseren Verhältnissen. Wir geben viel zu wenig aus. Es wäre sehr gut, es gäbe mehr Impulse an Kaufkraft durch die große Masse der Menschen. Und es würde vielleicht ein bisschen weniger verdient an den Spitzen. Also wenn Herr Klaassen davon redet, wir leben über unsere Verhältnisse, dann denkt er vielleicht an sich oder er denkt an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, die 8 oder 11 Millionen Euro verdienen. Die normalen Leute haben seit 1993 ein Minus real betrachtet. Und da kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass sie über ihre Verhältnisse leben. Das ist ein weiteres Beispiel. Ich führe da einen Begriff ein, einen Begriff aus der Psychologie, der Begriff Regression. Das habe ich eben beobachtet und habe es nicht nur so dahingeschrieben, sondern habe an vielen Beispielen gezeigt, dass wir es mit einer Rückentwicklung hinter Erkenntnisse haben, die wir eigentlich schon hatten. Und das kann ich wiederum an der Ökonomie festmachen, kann es aber auch daran festmachen, dass diese herrschende Elite unfähig ist, zum Beispiel etwas länger vorauszudenken. Das sehen Sie schon im Managementverhalten, die nur die kurzfristigen Erfolge wollen. Das sehen Sie aber auch in der Politik, wo etwa die Wirkung ihrer Politik auf das Klima überhaupt nicht beachtet wird und diese Leute heute, das ist unvorstellbar für mich, plötzlich entdecken sie, dass das Klima sich gewandelt hat. Im Jahre 2007, im Februar, haben sie das plötzlich entdeckt. So, als wäre das nicht vorher schon überall auf der Straße aufzulesen gewesen, dass sich das Klima verändert hat. Allein schon an diesem Vorgang sehen Sie wieder, es ist nicht nur so, dass sie unfähig sind, offenbar zu einer guten Analyse, sondern sie sind auch in ihrer Reaktion dann fast kindisch, könnte man sagen. Regression.
Und zu dieser Regression kommt dann als Motivation der Machtwahn, von dem Sie sprechen, oder was sind die Motive?
Also die Motive sind vielfältiger Art. Bei manchen würde ich mal unterstellen, sie wissen nicht, was sie tun, durchblicken es nicht. Bei anderen spielt Geld eine Rolle. Also es gibt in meinem Buch eine Kapitelüberschrift, die heißt Dumm, arglos oder korrupt. Und da kann sich jeder aussuchen, was auf ihn zutrifft. Ich sage das jede oder jeder. Ich sage das auch, weil ich in diesem Buch Machtwahn auch Namen nenne. Ich beschreibe, wer zu seinen Gunsten welche politischen Entscheidungen getroffen hat. Wobei bei mir Korruption viel tiefer sitzt als das, was allgemein diskutiert wird. Also Korruption wird jetzt im Zusammenhang mit Siemens diskutiert, weil Siemens schwarze Kassen hatte und irgendwelchen saudischen Prinzen dann Geld gegeben hat, damit ein Auftrag bei Siemens ankommt. Da würde ich sagen, also gegen diese Art von Korruption ist fast nichts zu machen. Verzeihen Sie, dass ich das so gelassen sehe. Ich weiß, das ist nicht schön, aber ich würde den Verkäufern, die das dann machen, wenn sie gezwungen sind dazu, um eines Auftrags willen, auch jemanden zu schmieren, denen würde ich keine besonders großen Vorwürfe machen. Die Korruption, die ich analysiere und beschrieben habe, ist eine viel härtere für uns alle. Da wird nämlich um des privaten Vorteils willen werden wichtige Einrichtungen unserer Gesellschaft ruiniert und kaputt gemacht. Und das ist eine sehr viel härtere. Ich nenne es zum Beispiel, die gesetzliche Rente wird total der Erosion preisgegeben, weil die großen Versicherungsgesellschaften und Banken daran verdienen und da auch einige Private mitverdienen, die bei den Entscheidungen mit verbunden sind. Oder es werden einzelne Unternehmen privatisiert, weil einzelne Personen am Privatisierungsvorgang verdienen. Ich habe nichts gegen Privatisierung. Wenn man abwägt, ist der Zustand hinterher nach der Privatisierung besser als vorher. Das ist eine Optimierungsfrage. Ich stelle aber fest, dass ganz viele Privatisierungsvorgänge bis hin zur Bahn, die jetzt ins Haus steht, diese Privatisierung, dass sie viele Privatisierungsvorgänge nur verstehen können, wenn sie fragen, wer verdient daran. Und das ist eine dramatisch schlimme Entwicklung in unserem Lande.
Darüber unterhalten wir uns noch im Detail im Verlauf der heutigen Zwischentöne. Herr Müller, wollen wir uns eine kleine Pause gönnen, uns und den Hörerinnen und Hörern und ihrer Vorliebe für die Musik der 60er Jahre Rechnung tragen, nämlich mit Janis Joplin und der Full Tilt Boogie Band, wie passend, Cry Baby.